ARD. Bevor wir hier loslegen, wie immer erstmal eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus der HIV-Forschung. Es gibt Daten von Forschenden aus Uganda, die zeigen, man kann Menschen, die mit HIV leben, in vielen Fällen womöglich mit lang anhaltenden Spritzen behandeln, statt mit täglichen Tabletten.
Okay, warum ist das so wichtig?
Naja, gerade in Subsahara-Afrika sterben ja immer noch viel zu viele Menschen an AIDS, obwohl es eigentlich gut wirksame Medikamente gibt. Die Studienautoren sprechen konkret von 1,3 Millionen Infizierten, bei denen die Viruslast nicht ausreichend gehemmt werden kann, obwohl sie eine Therapie bekommen.
Und woran liegt das?
Bei vielen womöglich daran, dass sie ihren Medikamentenplan nicht richtig einhalten, also dass sie die tägliche Tablette eben doch nicht täglich nehmen. Und der Kombinationswirkstoff, der hier in der Studie untersucht wurde, der muss nur alle 2 Monate gespritzt werden, scheint die Viruslast aber trotzdem stabil zu unterdrücken. Das könnte also eine echte Alternative sein.
Ja, das macht auch echt Hoffnung, vor allem weil die Trump-Regierung ja die AIDS-Hilfe, die internationale, so massiv gekürzt hat. Dann ist das ja echt eine gute Nachricht.
Ganz genau. Deshalb ist es natürlich gut, wenn es jetzt an allen Fronten tatsächlich Verbesserungen gibt. Ihr hört Synapsen, den Podcast, der Gesundheit wissenschaftlich betrachtet. In aller Tiefe, mit Details und Fragen, die anderswo vielleicht nicht gestellt werden. Und dabei geht es nicht nur um unsere Gesundheit, die menschliche, sondern immer wieder auch um die unseres Planeten. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Synapsen ist ein Podcast von NDR Info und den bekommt ihr alle 2 Wochen. Wir empfehlen dafür natürlich die ARD Audiothek. Ich bin Corinna Hennig. Wir wollen heute über Trauer reden. Ein Thema, das früher oder später tatsächlich jeden ereilt. Wenn wir trauern, dann fühlen wir das oft auch körperlich, den Schmerz, den Verlust, den Abschied. Und manche Menschen finden seelisch da gar nicht mehr raus. Woran liegt das? Trauern wir überhaupt gesund? Mit diesen Fragen hat sich meine Kollegin Lena Bodewein beschäftigt. Lena, das ist ja ein Thema, muss man dazu sagen, das in den Medien normalerweise nicht zu dieser Jahreszeit stattfindet. Also nicht im Sommer oder im Spätsommer.
Naja, aber gestorben wird immer.
Ja, eigentlich schon. Aber der klassische Journalistenreflex ist, so ein düsteres Thema, das machen wir lieber mal im November, wenn dann noch Volkstrauertag ist oder Allerheiligen, sowas, dann haben wir einen Aufhänger. Das ist Journalistensprech.
Ja, aber dann hat man eh schon genug Dunkles.
Finde ich auch. Und wie du sagst, gestorben wird immer. Und außerdem könnte ich mir vorstellen, dass du heute den Beweis dafür antreten wirst, dass das Thema Trauer eben nicht in die dunkle Ecke gestellt gehört.
Ganz genau. Es gehört eigentlich in jede Ecke bis hin zum Kinderspielplatz.
Okay, das wird manche überraschen. Wo fängt deine Recherche an?
Wenig überraschend bei einer Bestatterin. Aber dieses Bestattungsinstitut, das ich besucht habe, das zeigt wirklich, wie sehr sich verändert hat, wie wir trauern. Das sieht eigentlich von außen eher aus wie ein Blumenladen. Da stehen ganz große, bunte Blumen davor. Und auf dem Schaufenster steht Bestattungen fürs Leben.
Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft Trauer gar keinen Raum geben. Also das beginnt schon damit, dass uns häufig gespiegelt wird, dass es so schön ist, dass wir ein Ladengeschäft mitten in einer Ladenstraße haben, wo Menschen vorbeigehen und nicht in einer Nebenstraße mit Lamellen davor. Aber das ist so ein bisschen die Vorstellung von unserer Gesellschaft, dass der Tod doch bitte irgendwo passieren soll, wo keiner es mitkriegt. Und dabei betrifft es uns ja alle. Wir werden ja alle sterben.
Das ist Joja Königsmark, Joja die Freude.
Schöner Name bei dem Thema besonders.
Ja, bei dem Thema besonders und sie ist auch so ganz strahlend. Also als ich sie interviewt habe, war sie auch hochschwanger, also nochmal extra strahlend. Und sie ist selbst Bestatterin geworden, nachdem ihre Mutter gestorben ist. Und die hatte sich gewünscht, auf dem Jakobsweg zwischen Spanien und Portugal verstreut zu werden.
Also ihre Asche.
Ihre Asche, ja. Also nach dem Tod. Das ist aber schwierig, weil wir Friedhofspflicht in Deutschland haben. Und es gab dann einen Weg, den Joja Königsmark gefunden hat, um das möglich zu machen mit einem Bestattungsinstitut in der Schweiz.
Und ich bin da rausgegangen und dachte, was für ein unglaublich schöner Beruf das doch ist, Menschen in ihrer Trauer begleiten zu dürfen. Und gleichzeitig, was für eine Scheiße, dass ich mich in diesem Moment und in meiner Trauer damit auseinandersetzen muss, was legal ist und was illegal ist und was ich darf und wie ich diese Urne ins Flugzeug bekomme und dann auch verstreue auf dem Jakobsweg. Genau, das war der Ursprung. Mit der Idee ist alles entstanden und es hat mich nicht mehr losgelassen, einen Ort zu schaffen, wo grundsätzlich alles erlaubt ist.
Also Trauerrituale sind ja nicht nur eine nette kulturelle Sache, sondern haben eigentlich auch einen Zweck. Idealerweise sollen sie uns beim Abschied nehmen helfen. Was passiert denn eigentlich mit uns, wenn wir trauern?
Erstmal äußert es sich körperlich.
Das ist Wahnsinn, was man da so erlebt und so unterschiedlich, ne? Also man sieht es den Menschen an, das ist der Gesichtsausdruck, es sind die Augen, es ist, wie sie sprechen, es ist manchmal, dass dann fast die Luft wegbleibt, ne? Also weil man so fassungslos ist und so neben der Spur. Und wie gesagt, dass manche auch nicht wissen, wie sie zu uns gekommen sind. So, also wirklich, als wäre man nur noch im Funktionsmodus, aber alles andere klappt auch nicht. Also das kann man noch aufrechterhalten. Atmen, essen, trinken, wobei Essen und Trinken häufig auch ausgelassen wird. Und das merken wir ja auch, wenn jemand reinkommt, ich rieche Magensäure, wenn jemand ein, zwei Tage nichts gegessen hat. Ne? Wir haben auch schon eine Dame gehabt, die ist umgekippt. Also wir haben uns darüber unterhalten, wie ihr Vater verabschiedet werden möchte, was er für Wünsche hatte, und dann ist sie umgekippt. So, also wir haben immer Traubenzucker da. Es ist für alles gesorgt.
Ja, dass man Trauer körperlich spürt, ehrlich gesagt, kenne ich auch. Ich weiß noch, als vor ungefähr 10 Jahren ein guter Freund von mir gestorben ist. Wir hatten eine sehr schöne, bewegende Trauerfeier. Das war eine Seebestattung. Haben hinterher noch lange zusammengesessen und viel über ihn geredet. Es wurde auch gelacht. Mir hat das subjektiv beim Abschiednehmen echt geholfen. Aber am nächsten Tag war ich total kaputt, körperlich. Also ich habe mich so gefühlt, als hätte ich mindestens einen Halbmarathon gelaufen und vorher und hinterher nur 2 Stunden geschlafen. Mhm. Warum ist das so?
Es klingt nach allem, was ich bei meiner Recherche erfahren habe, ganz logisch. Das kann vielleicht Marei Kotzerke erklären. Mhm. Die arbeitet an der Medizinischen Hochschule Hannover in der Psycho-Onkologie und Palliativversorgung.
Wenn wir das mal ganz biologisch angucken, ist es sowas wie eine Stressreaktion. Also der Körper muss Anpassungen vornehmen, auf ein emotional hoch unangenehmes Gefühl zu reagieren, und verteilt seine Kapazitäten anders. Das heißt, es wird erstmal dafür gesorgt, dass wahrscheinlich im allerersten Moment auch sowas wie eine Schockreaktion da ist, dass man das vielleicht gar nicht wahrnimmt, dass die Information sozusagen nicht rankommt, und das ist noch nicht Trauer, das ist vorgeschaltetes Verarbeiten. Das braucht ein bisschen und dann wird es emotionaler, also wenn es realer wird mit der Zeit, und erst dann kann eigentlich Trauer anfangen. Und das heißt, wir sind dann schon in einem Bereich, wo beispielsweise die Konzentration richtig schlecht wird, wo der Körper vielleicht besondere innere Unruhe hat oder alles eher zäh ist. Also Trauer verlangsamt uns in der Regel.
Also Trauer sorgt für Stress. Mhm. Es wird sehr viel Cortisol ausgeschüttet. Man vernachlässigt seinen Körper, man schläft nicht, isst nicht. Der Kreislauf kann einknicken.
Okay, mit Stressreaktionen kenne ich mich jetzt ein bisschen aus. Ich habe gerade eine Podcast-Folge selbst dazu gemacht. Wink mit dem Zaunpfahl, falls ihr euch die anhören wollt. Es ist Folge 128 bei uns im Synapsen-Podcast. Jedenfalls weiß ich jetzt, dass die akute Stressreaktion durch das Stresshormon Cortisol zum Beispiel andere Körperfunktionen unterdrückt. Und wenn das länger anhält, dann wird es natürlich gefährlich, weil man dadurch anfälliger wird für Folgeerkrankungen.
Ja, genau. Wenn diese innere Unruhe, von der auch Marei Kotzerke ja spricht, wenn die nicht mehr aufhört. Mhm. Und andere Symptome sind auch Atemnot, das Gefühl, dass es einem den Brustkorb zudrückt. Mhm. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt in der Trauer, und das für Herzinfarkte auch.
Es gibt ja zum Beispiel auch das Broken-Heart-Syndrom. Aber auch wenn es nicht ganz so weit kommt, also zum Herzinfarkt, man spürt ja trotzdem oft so einen körperlichen Schmerz, so richtig im Brustkorb oder in der Magengrube.
Ja, das ist das, was Birgit Wagner dazu sagt. Sie ist Professorin für klinische Psychologie und Verhaltenstherapie in Berlin und auch psychologische Psychotherapeutin mit einem Schwerpunkt auf Trauer.
Es gibt so einige neurophysiologische Studien oder MRT-Studien inzwischen dazu, aber so richtig weit können wir da, glaube ich, bis heute noch nicht Aussage treffen, woher dieses Phänomen dieses eigentlich so körperlichen Schmerzes letztendlich auch herkommt. Ne? Es gibt jetzt gerade Studien, die vielleicht dann auch so die Trauer oder die Entwicklung einer anhaltenden Trauerstörung so in diesem Bereich wie eine Suchterkrankung sehen, dass da eben dieselben neurobiologischen Prozesse ablaufen.
Warte mal, jetzt ist da schon eben so ein Begriff gefallen, der meine Aufmerksamkeit erregt. Anhaltende Trauerstörung. Hm. Darunter kann man sich ja was vorstellen, das ist irgendwie ein sprechender Begriff. Aber Suchterkrankung?
Ja, das habe ich relativ häufig gelesen, dass da bei Trauernden dieselben Hirnareale aktiviert werden wie bei einer Sucht. Mhm. Also ich habe meine Liebsten verloren, meine Mutter, mein Vater oder ganz schlimm Kinder. Mhm. Wenn ich an die denke, wird mein Belohnungssystem aktiviert.
Ausschüttung von Botenstoffen, Dopamin zum Beispiel.
Genau. Also ich denke an was Schönes eigentlich. Mhm. Aber anders als im Eisladen oder beim Shoppingerlebnis oder beim Alkoholtrinken oder Ähnlichem, kann ich diese Belohnung nicht mehr einlösen. Die Person ist ja weg. Mhm. Und ich sehne mich geradezu schmerzhaft nach ihr. Ich bin quasi auf Entzug, wie Birgit Wagner sagt.
Also dass man eben wie süchtig ist nach der verstorbenen Person. Also da laufen gerade Grundlagen, Studien, Forschung derzeit in den USA. Aber man muss sich ja auch vorstellen, wir sind ja in dem Bereich der Forschung der Trauer relativ gesehen am Anfang.
Also wenn jemand sehr wichtig war für mich, dann ja auch, weil ich viel von ihm oder ihr übernommen habe, beziehungsweise mein Denken von dieser Person geprägt wurde. Mhm. Es gibt neuronale Spuren in meinem Hirn. So. Und jetzt muss mein Hirn sich umstellen. Die Person, die die Spuren hinterlassen hat, die ist ja nicht mehr da.
Aber warum ist das problematisch? Was spricht gegen konservierte neuronale Spuren sozusagen? Kann man sagen, der Schaltkreis funktioniert nicht mehr? Es gibt einen permanenten Reiz ohne Erlösung?
Ja, genau, wie so ein Leerlauf. Es tritt und tritt und da kommt aber eben nichts mehr. Und damit muss das Hirn sich eben umbauen. Es beginnt ein Haufen komplexer neurobiologischer Prozesse. Die spielen sich vor allem im anterioren und posterioren singulären Kortex ab, mhm, im präfrontalen Kortex, in der Insula und in der Amygdala.
Neurologie herrlich.
Ja, ne? Aber was, wann, wo passiert, das ist echt bei jedem Menschen unterschiedlich und wird eben auch erst in den vergangenen Jahren so richtig erforscht.
Mhm. Das leuchtet ein, dass es nicht bei jedem gleich abläuft. Hängt ja auch von der Situation ab, also wie jemand gestorben ist zum Beispiel, plötzlich oder erwartbar. Auch wie mein soziales Umfeld reagiert, also ob ich mit meiner Trauer allein bin. Mhm. Was noch? Weiß man, wovon es noch abhängt, wenn das bei jedem Menschen so unterschiedlich ist? Ist das erforscht?
Das hat vor allem die Psychologin Mary Frances O'Connor erforscht, also eben dazu, wie Körper, Geist und Hirn mit Verlust umgehen. Mhm. Und sie sagt, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Auch sowas scheinbar Banales. Muss ich mir Geld Sorgen machen, zum Beispiel über die Beerdigung? Das ist wirklich so ein ganz entscheidender Faktor, wie Menschen mit Trauer umgehen können.
Okay.
Oder mache ich mir Vorwürfe, ob ich den Tod hätte verhindern können? Das ist besonders heftig nach einem Suizid. Mhm. Und auch, wie stabil oder psychisch instabil ist der oder die Trauernde? Also manche Menschen sind einfach resilienter als andere. Die trauern vielleicht kürzer, das sagt aber gar nichts über die Nähe zum Verstorbenen aus. Mhm. Manche trauern aber länger, die kommen gar nicht mehr in ihr normales Leben zurück. Und dann spricht man von dieser anhaltenden Trauerstörung, von der wir eben schon gehört haben. Und die ist seit 2019 erst als Krankheit klassifiziert.
Ah, das wusste ich nicht. Das finde ich interessant, dass es da ein definiertes Krankheitsbild gibt. Wann wird es denn kritisch? Also wie diagnostiziert man das?
Ja, dazu forscht Birgit Wagner auch. Und die hat mir erzählt, ja, das ist so seit 20 Jahren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt in der ganzen Welt, die dazu arbeiten.
Was ist eine normale Trauer? Was ist eine pathologische Form der Trauer? Und die anhaltende Trauerstörung, so heißt das jetzt ja als eine Diagnose, die auch in ICD-11 mit aufgenommen wurde und DSM-5, die besagt eben schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer normalen Trauerreaktion und einer sogenannten pathologischen anhaltenden Trauerreaktion.
Okay, das muss man kurz erklären, glaube ich. ICD-11 ist das Klassifikationssystem der WHO. Da werden Krankheiten erfasst und dann für Diagnosen verschlüsselt. Und das ist auch in Deutschland verbindlich für Krankheiten von Körper und Psyche.
Genau. Und DSM-5, das sie ja auch erwähnt hat, das ist das vorherrschende psychiatrische Klassifikationssystem der USA.
Also das finde ich wirklich bemerkenswert. Deshalb würde ich das hier gerne nochmal betonen. Es gibt also tatsächlich ein echtes Krankheitsbild, wenn das Trauern ungesund wird, medizinisch anerkannt. Und zwar noch gar nicht so lange. Und wie genau ist diese anhaltende Trauerstörung definiert? Ich bin da ein bisschen hartnäckig, sorry. Also nochmal gefragt, wie kann man sie diagnostizieren?
Also, soweit man sagen kann, mhm, ne, alles noch sehr neu, Zum einen geht es darum, dass die Gefühle intensiver sind, dass die Sehnsucht nach dem geliebten Menschen über das Normale hinausgeht, was auch immer normal ist. Mhm. Also, dass man unaufhörlich an ihn oder sie denkt. Dass man gleichzeitig den Tod dieser Person verleugnet, der ist noch da.
Ah, okay.
Dass man nicht mehr richtig fähig ist, am Alltag teilzunehmen. Also klar, kann man sich ja vorstellen, wenn man irgendwie davon ausgeht, der oder die andere ist noch da. Wie kann ich dann einen normalen Alltag haben, wenn alle anderen sagen, der ist tot? Mhm. Das ist also, ne, es ist wirklich ein Teufelskreis sozusagen, dass man gar keine positiven Gefühle mehr empfinden kann. Also nichts Positives mehr außer diesem Schmerz. Man hat aber ansonsten eben eine emotionale Taubheit. Und auch, dass man anderen nicht mehr vertrauen kann.
Das muss aber nicht alles stattfinden, oder? Also diese Verleugnung des Todes ist nicht Voraussetzung für die Diagnose anhaltende Trauerstörung.
Nein, nein, nein. Also es reichen natürlich auch einige der Symptome. Mhm. Und dann gibt es ein entscheidendes Ding, sagt Birgit Wagner.
Es gibt allen voran da ein Zeitkriterium, was eben letztendlich so normale Trauerreaktionen von pathologischen Trauerreaktionen unterscheidet. Und zwar ist es im ICD-11, das sind das 6 Monate, und beim DSM-5 sind es 12 Monate.
Also wenn wir mal ICD-11 für uns, das für uns gilt, nehmen, wenn man länger als 6 Monate ganz intensive Trauergefühle hat, ist das im Prinzip schon eine krankhafte Form der Trauer. Also lässt sich das so sagen?
Ja, diese zeitliche Frage ist eine schwierige Frage. Mhm. Da ist die Diskussion auch nach wie vor nicht so ganz abgeschlossen, meint Birgit Wagner. Die USA arbeiten ja eben mit 12 Monaten und Deutschland mit 6. Also, ne, die gehen einfach von anderen Faktoren aus.
Und woran kann es liegen, dass manche die anhaltende Trauerstörung entwickeln? Gibt es da eine biochemische Erklärung?
Es liegt möglicherweise daran, dass bei den Menschen, die an anhaltender Trauer leiden, das Belohnungssystem, von dem wir eben schon sprachen, weiterhin angesteuert wird. Und sich das eben mit der Zeit nicht ändert. Diese Mary Frances O'Connor hat dazu auch eine Studie gemacht und ja, zwar mit einer relativ kleinen Probandinnenzahl, aber mit spannendem Ergebnis. Bei 11 Frauen mit anhaltender Trauerstörung, ich sage jetzt einfach mal ATS, einfach halber, und 12 ohne ATS, wurde per funktioneller Magnetresonanztomographie untersucht, was passiert, wenn man sie in Trauer versetzt, zum Beispiel mit Erinnerungen oder Fotos von ihren Verstorbenen.
Also die sind ins MRT geschoben worden sozusagen.
Und bei beiden Gruppen gab es eine schmerzbezogene neuronale Aktivität, aber nur bei denen mit ATS gab es eine belohnungsbezogene Aktivität im Gehirn. Und daraus hat O'Connor gefolgert, dass bei Menschen mit ATS, also mit der anhaltenden Trauerstörung, Erinnerungen an den Verstorbenen immer noch neuronale Belohnungsaktivität aktivieren. Und das macht es dann natürlich schwer, sich an den Verlust in der Gegenwart anzupassen.
Ah, okay, das ist die Sache mit dem Suchtvergleich. Das erschließt sich mir jetzt. So eine Diagnose, also dass es die gibt, das hat ja vermutlich auch einen ganz praktischen Grund, einen praktischen Nutzen sozusagen.
Na klar, dann können dann Therapien da gezielt drauf gerichtet werden. Auch TrauerberaterInnen können dann eher einordnen, womit sie zu tun haben. Mhm. Und rein pragmatisch betrachtet, für den oder die Betroffene geht es auch darum, dass man Krankengeld bekommen kann, dass man arbeitsunfähig ist, dass die Krankenkasse zahlt, dass ich darauf Anspruch habe, weil ich eben die richtige Diagnose habe. Es kann ja auch darum gehen, dass ich richtig lange krankgeschrieben sein muss. Also ein halbes Jahr oder anderthalb Jahre, erzählt Birgit Wagner. Und bisher stand da vielleicht als Begründung Depression, weil es die Diagnose der anhaltenden Trauerstörung noch nicht gab.
Aber was heißt es, wenn Sie eigentlich keine Depression haben? Dann sollten Sie eigentlich bei einer schweren Depression leitliniengetreu, sollten Sie dann Psychotherapie plus Psychopharmaka vielleicht bekommen, Antidepressiva, so eine Mischung, oder Sie sollten in Klinik gehen. Also Sie würden ein Angebot bekommen, was nicht das Richtige ist. Weil es jetzt ja eigentlich schon auch Studien gibt, wo psychotherapeutische Studien für spezifisch für Trauernde ja auch wirksam sind.
Okay, diese beiden Krankheitsbilder unterscheiden sich also. Aber kann man nicht trotzdem überlegen, im schlimmsten Fall pharmakologisch einzugreifen bei anhaltender Trauerstörung? Wenn es doch womöglich zwar nicht das Gleiche wie eine Depression ist, aber schon auch ganz offensichtlich ja Hinweise darauf gibt, dass so ein neurobiochemischer Mechanismus dahinter liegt, wie bei vielen psychiatrischen Erkrankungen sonst eben auch.
Also vorbehaltlich weiterer Forschung möchte ich sagen, nein. Und Birgit Wagner erklärt das so.
Also wir wissen aus den Studien, die es bisher gibt, dass pharmakologische oder Antidepressiva nicht bei der anhaltenden Trauerstörungssymptomatik helfen. Die helfen, wenn es komorbid eine Depression gibt, dann docken die da wiederum an. Aber es gibt bisher noch keine Evidenz für pharmakologische Medikamente, die oder Substanzen, die die Trauer an sich reduzieren.
Also es kann passieren, dass es eben komorbid eine Depression gibt.
Also begleitend sozusagen.
Genau. Und Hinterbliebene eines Suizids erleben selbst relativ häufig auch ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, sagte Birgit Wagner. Mhm. Eigene Suizidgedanken. Und deswegen seien sie auch Teil der nationalen und auch internationalen Suizidprävention.
Okay, das klingt kompliziert, dass man das überhaupt trennscharf genau alles so auseinanderhalten kann oder eben auch gucken kann, wo hängen die beiden Dinge miteinander zusammen, Depression womöglich und anhaltende Trauerstörung. Aber halten wir hier mal fest, es ist auf jeden Fall wichtig, dass es seit kurzem eine Diagnose gibt, wenn Trauer aus dem Ruder gerät, weil dann keine gesunden Prozesse mehr ablaufen können. Kompliziert wird es eben trotzdem, weil da auch noch eine Depression dazukommen kann und beides ist nicht dasselbe. Aber die Forschung steht noch voll am Anfang, was den Krankheitsmechanismus angeht und die Möglichkeiten, ganz konkret einzugreifen. Wissen wir denn zumindest, wie oft das so vorkommt? Also die Prävalenz, wie man sagt?
Also die Zahlen schwanken stark, aber ein vorsichtig angesetzter Wert von 2022 liegt für Deutschland bei 4,2% der Menschen, die einen Verlust erlitten haben.
Lass uns kurz noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn Trauer normal abläuft, also sagen wir mal, ich trauere mehrere Monate, vielleicht ein halbes Jahr, ziemlich stark, vielleicht auch fast ein ganzes Jahr, aber dann gelingt es mir schrittweise wieder etwas unbeschwerter zu werden, einen normalen Alltag zu leben, ohne diesen permanenten Abschiedsschmerz, der sich oder Verlustschmerz, der sich allem in den Weg stellt, was das Leben schön macht. Greift da dann ganz einfach die alte Weisheit, Zeit heilt alle Wunden? Also passiert das optimalerweise von allein?
Ja, optimalerweise wächst die Wunde zu. Und zwar von allein. Die Narbe bleibt aber. Und das ist ein wichtiger Punkt, sagte mir auch die Bestatterin. Trauer geht nicht weg, die hört nicht auf. Mhm. Also die bleibt und es wird nicht wieder gut, sondern, das sagt auch Mary Frances O'Connor, die rollt immer mal wieder über einen hinweg. Der Unterschied ist aber, irgendwann fühlt es sich zwar immer noch schlimm an, der Verlust ist ja immer noch da, aber es ist vertraut.
Und gibt es Strategien für gesundes Trauern? Was gehört dazu?
Marei Kozerke, die gibt Trauernden gerne eine Liste, weil die meistens selbst nicht wissen, was für sie richtig ist. Und dann sagt sie den Trauernden, probieren Sie doch verschiedene Sachen aus.
Ich hätte da ein paar Ideen. Vielleicht spricht sie ja was an. Manchmal ist es auch so, dass die Dinge, die wir gar nicht wollen, aber auch das Richtige für uns wären. Also, dass wir mal mutig sind und zu irgendwem hingehen, mit dem wir gar nicht so viel Kontakt haben und sagen, du, ich bin in Trauer, können wir mal reden. Oder dass man eine Sportart ausprobiert, bei der möglich ist, alles rauszulassen. Also Boxen, alles, was mit viel Choreografie und deswegen die Gedanken außen vor lässt, beschäftigt und wo man richtig schön ins Schwitzen kommt. Weil das auf hormoneller Ebene tatsächlich auch gut ist, das über die Poren wieder rauszukriegen aus dem System. Aus dem biologischen Körpersystem gehen dann die Stresshormone raus, das hilft auch.
Das wäre was für mich, glaube ich, das mit dem Boxen. Okay, aber das ist hier natürlich nur sinnbildlich gemeint. Ne? Sie sagt das jetzt so anschaulich, aber man kann Stresshormone natürlich nicht im wörtlichen Sinne ausschwitzen. Aber ich will trotzdem noch mal versuchen, das ein bisschen konkreter zu erfassen. Was braucht es denn, um eine gesunde Trauerreaktion ablaufen lassen zu können? Oder andersrum gefragt, was sollte ich nicht tun?
Also, auf keinen Fall wegdrücken. Auch nicht mit Medikamenten, das erzählt Birgit Wagner.
Wir sehen das allerdings schon oft, sowohl in der Therapie als auch in unseren Studien, dass insbesondere Hausärzte oder Hausärztinnen, die ja häufig den ersten Kontakt haben nach einem Todesfall und die erleben dann die Angehörigen zum Teil ja auch sehr aufgelöst und dass da beispielsweise Benzodiazepine verschrieben werden, also Beruhigungsmittel. Aber das finde ich schon auch zum Teil sehr problematisch, weil wir das doch auch immer wieder sehen, dass dann den Angehörigen ja auch diese erste Trauerphase genommen wird. So schrecklich sie ist, aber trotzdem muss sie irgendwie sein.
Also normale Trauer muss also sein. Die kann man nicht mit Medikamenten wegbehandeln oder irgendwie wegdrücken, sonst müssen die Trauernden das später verarbeiten oder es löst sich nie auf. Trauer gehört als Prozess zu unserem menschlichen Dasein dazu und furchtbare Dinge auszuhalten gehört auch mit dazu. Das sagt auch Birgit Wagner. Du kannst nicht wegrennen. Trauer ist Veränderung, der du nicht ausweichen kannst. Trauer bringt Stress mit sich, den muss man abbauen. Trauer ist Arbeit, die sollte man nicht verdrängen, die muss gemacht werden.
Man spricht ja auch von Trauerarbeit.
Genau. Und wie das halt aussieht, wenn man das nicht macht, das hat mir die Bestatterin Julia Königsmark erzählt. Denn ihre Mutter ist innerhalb relativ kurzer Zeit an Krebs gestorben.
Das ist so mit Jahre Rückblick, kann ich auch einfach mal sagen, ey, ich hab nicht so geil getrauert im ersten Jahr, weil ich einfach maximal mich betäubt habe und mein Weg war Alkohol und Alkohol war echt eine scheiß Idee und hat mir nicht geholfen. Also ich habe es ja irgendwie geschafft, das Jahr, und ich konnte auch weiter arbeiten und all das machen, aber es war kein guter Weg und die Emotionen sind dann einfach verzögert auf mich zugerollt. Also für mich waren es zu viele Emotionen und ich hatte das Gefühl, ich kriege manchmal keine Luft mehr. Also bin ich überhaupt lebensfähig und kann weitermachen ohne meine Mutter an meiner Seite.
Puh, das klingt hart.
Wie so ein Boomerang, der einen erwischt. Ne? Man versucht ihm auszuweichen, man betäubt sich. Und wenn ich meine Trauer dann dauerhaft unterdrücke, kommt es zu Blockaden, zu psychischen und physischen Blockaden. Manche leiden unter Schlafproblemen, unter Konzentrationsstörungen. Du kannst auch Verdauungs- oder Kreislaufprobleme bekommen. Mhm.
Okay, sich der Trauer zu stellen ist also wichtig, hätte ich jetzt so küchenpsychologisch auch schon vermutet. Was noch?
Die Rolle der anderen. Das haben wir ja auch schon vermutet, aber das soziale Umfeld ist total wichtig. Das sagt eben auch jede und jeder meiner Gesprächspartner. Das ist aber natürlich oft schwierig, weil die wenigsten wissen, wie man mit der Trauer von anderen umgehen kann.
Oh ja.
Und darum ist es auch so gut, dass das Thema nicht direkt populärer, aber bewusster wird. Also bei Julia Königsmark, der Bestatterin. Das ist eben auch ein Zeichen für diese Öffnung. Das Bestattungsinstitut ist mitten in der Stadt. Die haben Filialen in Hamburg-Ottensen und Hamburg-Eimsbüttel auf Flanierstraßen. Das ist freundlich und offen. Und da habe ich eine Postkarte gefunden von Bernd und seinem Trauermonster. Das Trauermonster ist so ein riesiges, dunkles, flauschiges Wesen, das einen jungen Mann festhält. Und da steht drauf: Bernd ist oft alleine, weil sich die anderen vor seinem Trauermonster fürchten.
Auch sehr anschaulich.
Und am Anfang sind mir viele Menschen aus dem Weg gegangen, haben mich in den Arm genommen, haben angefangen zu weinen. Tod ist Mama, als wirft man so eine kleine Brandbombe im Raum. Und manche werfen sich auf den Boden, andere laufen schreiend davon. Dann haben welche, die stehen bleiben, wie so ein Rehkitz einen angucken. Ist alles dabei. Und dann hat das natürlich abgenommen, weil ja, Business as usual. Also es muss alles weitergehen und in mir ist gar nichts weitergegangen. So.
Das klingt so banal manchmal. Es trifft ja aber auch auf ganz viele Situationen zu. Reden hilft. Aber dass das Umfeld da manchmal ausweicht oder zumindest auch nach einer Weile sich dann so daraus verabschiedet, das ist ja auch eine klassische Reaktion. Das kennen ja vermutlich viele, dass man hilflos ist und auch Angst hat, was Falsches zu sagen und deshalb Trauernde dann irgendwann womöglich meidet.
Ja, aber du kannst nichts Falsches sagen. Also
okay.
Du kannst keine Fehler machen, sagt auch Julia Königsmark.
Ich glaube, es gibt kein Bestes, sondern es gibt ein Sichtbarmachen und Dasein und vielleicht auch den Elefant im Raum benennen. Also, dass einem das Angst macht und dass man gerade nicht weiß, wie ich am besten helfen kann. Was würde dir helfen? Dasein, nicht die Straßenseite wechseln, sondern irgendwie die Trauernden einladen, darüber zu sprechen und dass dafür Platz ist. Und wenn es einem selbst Angst macht, dann darf man ja auch sagen, Tod macht mir total Angst. Ich begegne mir gerade selbst und merke, ich habe auch Eltern, die könnten sterben. Weil das ist ja, es ist so offensichtlich, aber dem nicht irgendwie aus dem Weg zu gehen.
Und am allerschlimmsten ist das tatsächlich bei Todesfällen, die nicht der Regel entsprechen, weil das soziale Umfeld anscheinend noch schlechter damit klarkommt.
Was meinst du damit nicht der Regel entsprechen?
Also es ist jetzt nicht die Urgroßmutter oder jemand, der schon sehr lange sehr krank war, sondern der plötzliche Tod. Also gerade auch, wenn der Verstorbene noch ganz jung ist. Das erzählt Birgit Wagner.
Wir hören das auch von Eltern, die ihr Kind verloren haben beispielsweise. Die erleben schon auch immer wieder noch Stigmatisierung, dass eben dann die Nachbarn plötzlich die Straße wechseln oder die, ja, oder den Kontakt abbrechen oder, also das, und bei Suizidhinterbliebenen ist das eben vielleicht sogar noch ein größeres Thema. Also da findet so eine wahrgenommene Distanzierung statt von draußen, ne, dass also weniger Unterstützung da ist, als vielleicht andere Trauergruppen das erleben.
Und ist das auch schon identifiziert in der Trauerforschung, dass das ein Faktor ist, der eine ungesund lange Trauerphase befördern kann? Mhm. Also du willst sagen, Trauerarbeit macht man eigentlich idealerweise nicht alleine, sondern es ist eine Gemeinschaftsaufgabe.
Genau, so wie man jemanden in der Welt willkommen heißt und großzieht. Mhm. Verabschiedet man dann ihn sozusagen am besten auch gemeinsam. Und wenn ich aber quasi so eine soziale Stigmatisierung erfahre, dann kann ich aber zum Glück heutzutage und zu meinem Glück und zu meiner psychischen Gesundheit Selbsthilfegruppen besuchen, sodass ich reden kann über den Verlust.
Mhm. Da gibt es also auch noch institutionalisierte Hilfe. Nimmt das zu? Hast du das beobachtet?
Ja, es gibt sehr viel mehr Selbsthilfegruppen für verwaiste Eltern oder für verwaiste Geschwister, solche Sachen oder auch Suizidbetroffene. Und das ist ja wirklich eine große Hilfe in der Trauer.
Mhm. Okay, aber im Persönlichen kann man sagen, im Prinzip ist es wie bei der ersten Hilfe. Nichts machen, nicht reden ist die schlechteste Lösung, auch wenn es aus Angst passiert, nicht das Richtige zu sagen. Im Zweifel also lieber die Initiative ergreifen im Umgang mit Trauernden und auf sie zugehen. Dann lass uns mal darüber reden, wie kann ich Trauern denn verstehen und wie können wir unser Trauern vielleicht verbessern?
Ja, man kennt ja vielleicht dieses Fünf-Phasen-Modell nach Elisabeth Kübler-Ross.
Okay, das ist ziemlich alt, von Ende der
1960er
Jahre, okay. Also Elisabeth Kübler-Ross war eine Psychiaterin, richtig?
Mhm.
Die galt tatsächlich auch als Sterbeforscherin damals schon.
Genau.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist die aber zum Ende ihrer Karriere so ein bisschen abgeglitten in so eine ESO-Geistheiler-Ecke. Aber sie hat dieses Trauermodell damals, zumindest bevor sie abgeglitten ist, entwickelt und zwar aus Beobachtungsdaten, oder? Und das hat bis heute Bestand?
Ja, sie hat Interviews mit Sterbenden geführt und aus diesen Gesprächen hat sie dann das Modell entwickelt, nachdem Menschen, die trauern, weil sie den Tod vor Augen haben, 5 Phasen durchlaufen. Mhm. Zum einen nicht wahrhaben wollen und Isolierung, dann kommt Zorn, dann kommt Verhandeln. Dann kommt die Depression und am Ende die Zustimmung.
Also bei erfolgreichem Abschluss der Trauer sozusagen,
genau,
Zustimmung.
Genau, dem Durchlaufen dieser Phasen. Und auch für alle anderen Trauernden, auch die Hinterbliebenen, gelten diese Phasen, meinte sie. Und du hast aber gefragt, hat das bis heute Bestand?
Mhm.
Das ist tatsächlich in dieser Form nicht mehr so akzeptiert. Das ist nämlich nicht so linear. Du machst die 5 Phasen durch, am Ende bist du fertig mit deiner Trauer.
Mhm.
Oder du fällst zurück von einer Phase auf eine untere Stufe und musst nochmal anfangen. Sondern, das fand ich auch ganz tröstlich, ehrlich gesagt, das erzählt Marei Kotzerke, man geht inzwischen von einem dualen Prozessmodell aus. Wir pendeln also in unserer Trauer zwischen den verlustorientierten und den wiederherstellungsorientierten Prozessen hin und her. Wir oszillieren.
Also das heißt, wir haben verschiedene Aufgaben im Trauern, die mehr oder weniger, weil wir uns nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren können, im Wechsel immer mal wieder so stückchenweise vorgeschoben werden. Und es gibt da schöne Skizzen, ich habe auch eine mitgebracht zum Veranschaulichen, wo gesagt wird, naja, also je nachdem, was gerade auch aus der Umwelt so angestupst wird, können wir uns eher auf das Verlustorientierte konzentrieren und schauen, wie ist es denn vorstellbar, dass der andere nicht mehr da ist und ich bleibe. Und dann aber auch eine wiederherstellungsorientierte Perspektive, nämlich zum Beispiel ganz neue Rollen auch anzunehmen. Also eben nicht nur im Alten zu verharren und da so ein bisschen stetig zu sein, sondern eben ja eigentlich ein biologischer Begriff des Oszillierens, des Hin- und Herwanderns, je nach innerer und äußerer Entwicklung.
Also sie hat mir da eine Skizze mitgebracht. Und da sieht man ein Oval mit einem äußeren Rand aus Kultur, also Normen, Gebräuche, Werte und Sitten. Und darin sind zwei Kreise nebeneinander. Der eine ist eben verlustorientiert, der andere wiederherstellungsorientiert. Und zwischen diesen Kreisen kann ich hin und her pendeln. Einmal auf einer familiären und dann auch auf einer individuellen Ebene. Beispielsweise den Verlustschmerz erfahren und den Verlustschmerz mit der Familie teilen.
Also das ist verlustorientiert, sich bewusst machen, dass jemand fehlt und darüber mit der Familie reden zum Beispiel.
Genau. Also den Dingen ihren Raum und ihre Zeit geben. Und auf der anderen Seite steht dann auch mal Auszeit nehmen vom Verlustschmerz und sich auf die veränderte Familiensituation einlassen.
Das wäre der andere Kreis.
Mhm, Wiederherstellung.
Aber das klingt jetzt ehrlich gesagt irgendwie einfacher, als es manchmal womöglich sein wird. Nimm dir mal eine Auszeit vom Schmerz. Wie soll das denn gehen? Also ich finde das als psychologische Handlungsanweisung klingt es erstmal nicht so wahnsinnig hilfreich.
Ja, du sollst und du kannst ihn natürlich auch nicht vergessen, aber vielleicht mal versuchen, was zu unternehmen. Meditieren, Waldspaziergang, Atemübungen. Auch akzeptieren, dass man plötzlich total albern ist und dass es nicht schlimm ist.
Okay.
Und das kenne ich auch nach dem Tod von Familienmitgliedern, dass alle ganz ernst da sitzen und die Traueranzeigen schreiben. Und plötzlich brechen alle beim geringsten Anlass in albernes, hysterisches Gelächter aus. Das ist halt wie ein Ventil. Und sonst wird man irgendwann überwältigt. Und das ist aber eben auch erlaubt. So, das heißt einfach dieses Zulassen oder mal eine Auszeit nehmen, dass das okay ist. Und da gibt es keine fixierte Vorgehensweise, meint Marei Kotz-Herke.
Also wir werden nicht ständig per Willenskraft beschließen können, wo wir gerade innerlich sind, sondern das wird sich im Laufe der Zeit auch immer wieder zeigen. Und dann kann man vielleicht auch auf unterschiedlichen Ebenen sagen, wo ist mein Fortschritt? Und das Schöne daran ist, dass es auf jeden Fall Fortschritt gibt. Und zwar nicht im Sinne von, ich habe jetzt die nächste Stufe erreicht oder die nächste Phase und bin sicher, da nicht wieder zurückfallen zu können, so als Speicherungspunkt oder so, sondern es ist etwas, was auch signalisiert, alles, was passiert, ist irgendwie normal. Auch wenn sich zwischendurch nochmal eine ganz intensive Trauer einstellt, weil markante Tage sind, Jahrestage, Geburtstage, das erste Mal Weihnachten ohne den anderen.
Ich muss mal ganz kurz was fragen. Wir haben vorhin gesagt, der Tod gehört mitten ins Leben, hier so mitten im Leben. Ihr sitzt da halb auf einer Baustelle, als du sie interviewst, oder?
Ich dachte irgendwie, wir gehen in den Krankenhausgarten in der Medizinischen Hochschule Hannover, der Patientengarten. Und das ist so ganz ruhig und lauschig. Ne, es wurde gebaut. Halt ein sehr konstruktiver Umgang.
Okay. Aber sie hat da einen ganz wichtigen Satz gesagt, glaube ich.
Genau. Also das ist ein wichtiger Satz, vor allem für die nicht krankhafte Trauer. Das müssen wir vielleicht nochmal betonen, dass wir jetzt und die meiste Zeit nicht von der anhaltenden Trauerstörung reden, sondern von der Trauer, die wir alle früher oder später erfahren. Mhm. Dieser Satz ist, alles, was passiert, ist irgendwie normal. Mhm. Und das kann, darf und muss man annehmen, sonst macht man es sich und seiner Trauer echt schwer.
Es clasht natürlich so ein bisschen mit unserer Idee einer durchoptimierten Leistungsgesellschaft.
Da passte dieses Phasenmodell irgendwie auch besser rein. Ich arbeite das möglichst optimiert ab und kann dann wieder funktionieren. Das ist aber nicht. Die Trauer bleibt, wir integrieren sie und bilden sozusagen unser Narbengewebe drumherum. Wir gewinnen, das fand ich auch ein sehr schönes Bild, eine schwarze Taste auf unserer Klaviatur dazu. Und wenn wir an einem Tag nur Mollharmonien spielen, dann ist das so, dann müssen wir das gelten lassen.
Also auch später noch, nachdem man sozusagen aus der Akutphase raus ist.
Genau, das kommt immer wieder, aber es ist okay. Und es gibt noch einen weiteren Schritt zur gelungeneren Trauer, ne? Weil ja die Frage ist, wie können wir gesünder trauern? Man sollte rechtzeitig offene Angelegenheiten klären. Hört man ja auch immer wieder und denkt sich, ja, muss man aber wirklich. Denn wenn da noch etwas zwischen Verstorbenen und Hinterbliebenen steht, dann hat das laut Birgit Wagner auch einen Einfluss auf die Verarbeitung der Trauer.
Das haben wir jetzt gerade in einer Studie auch nochmal gerade mit Suizidhinterbliebenen deutlich gesehen. Also wenn es da beispielsweise noch offene Angelegenheiten gibt oder Konflikte, dass das doch auch nochmal eng in Zusammenhang steht mit der anhaltenden Trauerstörung, dass die aufrechterhalten ist oder eben auch mit der posttraumatischen Belastungsstörung.
Und da geht sie, da gehen ihre Kolleginnen und Kollegen eben mit einer Intervention ran. Also mit Therapien, entweder so klassisch kognitiv-verhaltenstherapeutisch oder auch mit anderen Formen, also Imagery Rescripting. Imagery Rescripting, es ist ein scheußliches Wort für Deutsche.
Das ist eine Technik, mit der ich belastende Erinnerungen und vor allem Bilder verändern kann, also Rescripting, überschreiben.
Genau, damit die negativen Gefühle, die ich mit dieser Erinnerung verbinde, weniger werden. Mhm. Und wenn ich mal teasen darf, da könnte auch KI eine Rolle spielen.
Ah, okay, da reden wir gleich nochmal drüber.
Aber erstmal zu den Problemen, die eine Trauer erschweren. Mhm. Dazu gehört auch, dass man sich verantwortlich fühlt für den Tod der nahestehenden Person.
Ja, ein Phänomen, was wir schon auch immer wieder jetzt in Studien gesehen haben, dass eben auch Schuldgefühle aufrechterhaltende Bedingungen sind letztendlich auch für die posttraumatische Belastungsstörung oder die anhaltende Trauerstörung.
Okay, das hat ja auch oft mit diesen offenen Rechnungen zu tun. Ich denke da an das Beispiel, nach jahrelangem Streit sich nicht mit dem Vater versöhnt haben, mit dem alten Vater am Ende und sich dann darum schuldig fühlen.
Das stimmt. Oder ja, man hat sich nie anerkannt gefühlt und jetzt ist die Person, um deren Anerkennung man gebettelt hat, weg.
Und dann muss ich da mit einer richtigen Therapie ran?
Ja. Und die ungelösten Konflikte treten häufiger bei plötzlichen Todesfällen auf die ich mich eben nicht vorbereiten konnte, klar.
Wenn ich mich aber vorbereiten kann, wenn jemand schwer krank ist zum Beispiel und das Ende also bittererweise leider tatsächlich absehbar ist, was nützt mir das dann? Also nützt mir das was? Kann man Trauer vorwegnehmen? Kann man sich überhaupt vorbereiten?
Also vorwegnehmen vielleicht nicht, vorgreifen sollte man auch nicht, denn das ist riskant, das erzählt Mareike Kotzerke, denn sowas erlebt sie in der Onkologie häufiger.
Und bei Angehörigen ist es oft auch eine Vermischung, weil unterschiedliche Trauerprozesse ein bisschen parallel laufen. Also schon mit dem Wissen, es geht zu Ende, es wird sich was verändern, setzt ein erster Trauerprozess ein. Und manchmal besteht dann das Risiko, dass man sich verzettelt und schon sehr im Zukünftigen ohne den anderen ist und damit verpasst, das jetzt zu gestalten und nochmal diese Beziehung auch zu leben. Und deswegen haben Angehörige auch oft ein schlechtes Gewissen, dass sie planen, ohne den anderen weiterzuleben. Und häufig ist es so, in solchen Situationen ist das Bedürfnis, den anderen zu schützen vor unangenehmen Gefühlen. Das heißt, viele Dinge werden nicht ausgesprochen, sondern innerlich gedacht.
Oh, okay, das klingt psychologisch kompliziert. Aber trotzdem nochmal gefragt, kann man die klare Perspektive, der stirbt leider bald, nicht trotzdem wenigstens vorher nutzen, um gesund zu trauern? Also wenn ich es schaffe, mich nicht zu verzetteln?
Ja, gute Frage, denn solange dieser Prozess noch läuft, das klingt auch ein bisschen hart, ne? Also wenn diese Person im Sterben liegt und es noch andauert und man kann sich vorbereiten, dann gibt es eben die Chance, etwas zu ändern, wenn man es eben nicht verdrängt, sondern sich als Trauernder in spe darauf einlässt.
Vor allem ist ja diese Zukunftsorientierung auch etwas, was wir nutzen können, beispielsweise um Fragen zu stellen, die kein anderer stellt. Wenn man noch gestalten kann, ist ja die Frage, möchte ich zum Beispiel beim Versterben der Person dabei sein? Warum möchte ich das? Also was möchte ich in dieser Situation ermöglichen oder was möchte ich mir hinterher nicht vorwerfen? Also da geht es auch um die Differenzierung von, was brauche ich, was braucht der andere und was wollen wir vorbeugen quasi. Wo können wir präventiv Dinge so gestalten, dass sie nicht in eine erschwerte Bewältigung beispielsweise führen?
Gut, das setzt aber volle Möhre Konfrontation voraus. Also ich darf nicht verdrängen, ich muss der vollen Perspektive ins Gesicht blicken. Da muss man dann also schon Mut zum Schmerz haben, sage ich mal. Ist es denn überhaupt so? Wird Trauern einfacher, wenn man dabei war, wenn der andere gegangen ist? Was ist da Ihre Beobachtung?
Das ist extrem individuell, sagt sie. Und auch nach den Bedürfnissen, will ich ein lebendiges Bild behalten oder hilft es mir, wenn ich sehe, dass der andere wirklich gegangen ist? Mhm.
Ich finde, wir müssen das Thema an dieser Stelle vielleicht auch noch mal von der kulturwissenschaftlichen Seite angucken. Mir ist nämlich eingefallen, dass es einen Moment gab, der dich, Lena, als Journalistin getriggert hat, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Da war ich nämlich dabei. weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir haben mal zusammen bei einer Podiumsdiskussion im Publikum gesessen. Es ging, glaube ich, um den Mangel an Blutkonserven und wie man da rausfindet. Mhm. Und da sprach eine Ärztin den Satz, der Tod gehört zurück in die Familien. Und der hat bei dir voll nachgewirkt.
Genau, an die Diskussion kann ich mich nicht so genau erinnern, aber an diesen Satz, das stimmt. Ich habe nämlich an meine Kindheit gedacht und an die Erzählungen meiner Eltern, die beide vom Land kommen, wo es halt völlig normal war, dass die Alten zu Hause alt und älter wurden und krank und kränker und dann da gestorben sind. Und dann kam das ganze Dorf vorbei, um sich nochmal zu verabschieden. Mhm. Gehst du nochmal zur Oma, die liegt im Schlafzimmer. Das ist natürlich irgendwie gruselig, aber ne, das war halt so. So für Kinder ist es vielleicht ein bisschen gruselig, aber dann ist es halt so. Und da war der Tod ein ganz normaler Teil des Lebens. Du konntest ja auch zusehen, wie der Mensch immer weniger wurde. Mhm. Und die Anteilnahme auch praktischer Art war stärker. Essen machen, Kuchen backen oder es wurde gesammelt bei der sogenannten Hilfe am Grabe, damit die Beerdigung bezahlt werden konnte. Und von wegen aus dem Weg gehen, nur den Tod vermeiden. Meine Mutter hat erzählt von den Trauerprozessionen, dass die Pferde des Bestattungsunternehmers schön geschmückt mit schwarzem Geschirr den Leichenwagen durchs Dorf bis zum Friedhof gezogen haben. Und das ist aber in der Stadt verloren gegangen oder generell weniger üblich geworden. Und darum ist Trauer eben zu einem schwierigeren Prozess geworden.
Aber naja, wir sind ja gelernte Skeptiker, deshalb will ich mal steil da reinfragen. So eine These, Trauern ist heutzutage schwieriger geworden. Das sagt sich natürlich auch relativ leicht dahin, klingt so bestechend einleuchtend. Aber ist das auch ein Befund, den man an irgendwas festmachen kann?
Naja, allein die Tatsache, dass die wenigsten Menschen zu Hause sterben.
Okay.
Sondern in Krankenhäusern, in Palliativstationen, in Alten- und Pflegeheimen, in Hospizen. Und dann kommt das Bestattungsinstitut. Und wir hatten quasi keinen Kontakt mehr zu unseren Verstorbenen. Es ist alles institutionalisiert und das lässt weder Zeit noch Raum für persönliche, private Rituale, seine Toten gemeinsam zu waschen, sie schön anzuziehen und dann eben aufzubahren.
Gibt es denn eigentlich noch mehr Gründe dafür, dass wir heute weniger öffentliches, gemeinschaftliches Trauern haben, als jetzt die Auflösung von dörflichen Strukturen vielleicht oder die Säkularisierung, weniger Einfluss der Kirchen?
Ja, es gibt einen, der auch speziell für uns Deutsche gilt. Das erzählt der Kulturforscher Norbert Fischer von der Universität Hamburg.
In Deutschland war es sicherlich die Erfahrung des millionenfachen Kriegstodes und der nachträglichen Aufdeckung der Verbrechen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern, die den Umgang mit Sterben, Tod und Trauer ins Abseits gestellt haben. Man wollte einfach nach Ende von Krieg und Diktatur 1945 erstmal damit nichts zu tun haben, nichts wissen. Es ist von dem großen Beschweigen der Tragödien, der Verbrechen die Rede gewesen. Das spielte in Deutschland speziell eine große Rolle, je mehr auch von diesen Holocaust-Verbrechen aufgedeckt wurden.
Okay, das ist mal eine interessante kulturhistorische Analyse. Steile These eigentlich. Aber naja, erscheint plausibel eine lange Phase, in der das Thema Tod in breiter Masse mit Schuld verknüpft war. Und das ist dann in der Nachkriegszeit auf diese, man muss auch mal einen Schlussstrich ziehen, Stimmung geprallt. Da wird natürlich der Raum eng für öffentliches Trauern, leuchtet mir ein.
Eine andere Rolle spielt sicher die Entwicklung hin zu einer Leistungsgesellschaft, wo das Leisten einen größeren Raum einnahm als das Trauern, als das Kümmern sich um Abschied und Verlust. Man zeigte mit seiner Leistungsbereitschaft vor allem im Beruf oder auch im Sport, in anderen Bereichen, dass man wieder wer war. Und da fanden Sterben, Tod und Trauer eigentlich lange, lange Zeit keinen Platz.
Haben wir auch schon drüber gesprochen, über die Leistungsgesellschaft. Er hat jetzt natürlich eine historische Perspektive. Aber dann kam ja auch noch die Hospizbewegung irgendwann.
Genau. Und das ist sozusagen ein Errichtungswechsel. Die kam aus dem angloamerikanischen Raum, also die sich halt um Sterbende kümmern in ihrer letzten Lebensphase, eben damit die nicht abgeschoben werden. Und Norbert Fischer hat mir erzählt, dass er dieses Abschieben selbst oft genug erlebt hat.
Ich habe selber damals im Krankenhaus gearbeitet als Krankenpfleger und mitbekommen, wie wir Sterbende praktisch neben die Speiseküche und die Wäscherei schieben mussten, damit das niemand sieht. Und die Hinterbliebenen hatten keinen Zutritt mehr. Und das hat sich dann alles im Zuge der Hospiz- und auch der Palliativbewegung geändert. Dann hat ein besonderer Katalysator war die AIDS-Selbsthilfebewegung ab den 1990er Jahren, weil AIDS ja die damals tödliche Krankheit viele Menschen getroffen hat, die sozial isoliert waren, die von ihren familiären Banden abgeschnitten waren.
Ich wollte gerade sagen, in meiner Erinnerung ist die Hospizbewegung ganz eng verknüpft mit der AIDS-Pandemie, also die Anfänge zumindest der Hospizbewegung. dieses schreckliche Sterben mit Ansage damals, 80er, 90er Jahre. Und das hat dann so eine besondere Sterbebegleitungskultur befördert. Aber apropos Kultur, wir haben eben gehört, mit der Psychoonkologin saßt du quasi auf einer Baustelle, obwohl du es eigentlich anders geplant hattest. Hier hört man Vogel zwitschern, das ist eine ganz andere Atmosphäre, oder? Wo habt ihr euch getroffen?
Genau, wir waren auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg, um zu gucken, wie sich Trauer und Trauerkultur verändert haben.
Das ist einer der schönsten Friedhöfe, die es gibt, finde ich. Ich kenne den auch ganz gut. Ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Der größte Parkfriedhof der Welt, meine ich. Ich glaube, das sind mehr als 200.000 Grabstätten oder so.
Wir waren jetzt nicht an allen.
Es gibt ihn schon sehr lange, ne? Mehr als 150 Jahre.
Genau, und das ist eben auch ein Beispiel dafür, damals schon in der Anlage so gedacht, dass Leben und Tod zusammengehören. Das war ganz klar eben so geplant. Und jetzt gibt es in einigen Städten auch Kinderspielplätze auf Friedhöfen. In Karlsruhe etwa auf dem Hauptfriedhof. Das finde ich schon so ein starkes Zeichen. Aber dieser Spielplatz in Karlsruhe ist geteilt in zwei Hälften. Auf der einen lassen sich die Geräte bewegen, auf der anderen nicht. Damit die Kinder sehen, Leben und Tod, bewegen und nicht bewegen. Da ist eine Veränderung.
Okay, aber ob die Kinder wirklich diese hohe Symbolik immer begreifen? Aber wir begreifen sie.
Genau.
Aber ihr wart in Ohlsdorf, nicht in Karlsruhe.
Genau. Wir waren in Ohlsdorf und da ist der Friedhof eben gleichzeitig der Park. Also ne, hier sind die Toten nicht hinter hohen Friedhofsmauern versteckt und nur Trauernde sind unter sich, allein mit ihrem Schmerz, sondern hier geht man auch spazieren und man fühlt sich auch lebendig in der Gegenwart des Todes. Und auch Menschen, die gar kein Grab da zu besuchen haben, sind da oder zumindest kein Familiengrab, sondern die gehen dahin, weil sie zum Beispiel auch um einen Prominenten trauern, der dort begraben liegt. Und da legen sie dann Devotionalien ab.
Was hat eigentlich dieses Devotionalien ablegen eigentlich kulturtheoretisch betrachtet für eine Funktion? Also warum macht man das überhaupt?
Habe ich mich auch immer gefragt und da hat Norbert Fischer eine kulturhistorische Erklärung. Denn Trauer ist Verlust und Verarbeitung von Verlust im positiven Sinne, sagt er.
Wir vermissen eine Person, mit der wir viel geteilt haben. Also etwas von uns fehlt. Und indem wir etwas von uns auch wieder weggeben, wie wir ja auch auf den Grabstätten etwas ablegen, stellen wir diese Beziehung wieder her, auf einer materiellen wie auf einer symbolischen Ebene.
Das sieht man zum Beispiel ganz deutlich an einer der bekanntesten Grabstätten hier auf dem Friedhof, am Grab von Uwe Seeler. Uns Uwe oder euch Uwe, wie du als St. Pauli-Fan wahrscheinlich eher sagen würdest. Der Fußballer und HSV-Idol. Und da steht eine Holzbank, gestiftet von Magdeburger HSV-Fans. Und sein eigentliches Grab ist so voll Lavendel und ist ganz schön mit so einem Granitstein. Und auf der anderen Seite, also Bank, Granit, und dann auf der anderen Seite ist ein Andenkengitter und da hängen eben diese HSV-Schals dran, also diese ganzen Devotionalien. Also es ist viel blau und weiß und schwarz, die typische Raute des HSV, es sind Fahnen da, es sind herzförmige Steine, Laternchen oder Kuscheltiere.
Wir haben ja über Trauerrituale schon gesprochen, jetzt sind wir beim Thema Trauerorte. Warum sind Orte denn so wichtig?
Das sind eben Anlaufstellen, ne? Also eigentlich so ein Ort, an den du gehst oder du gehst in eine Selbsthilfegruppe, in denen alle verstehen, was du gerade durchmachst. Und diese Orte, ja, da sagt Norbert Fischer auch, es gibt viel mehr Orte davon inzwischen für Menschen, die nicht wussten, wohin mit sich und ihrer Trauer, die auch vorher nie eine Chance hatten. Zum Beispiel die Eltern von sogenannten Sternenkindern. Da gibt es jetzt auf dem Ohlsdorfer Friedhof die deutschlandweit erste Gedenkstätte für Kinder, die im Mutterleib verstorben sind. Die wurden nämlich früher noch wie Abfall behandelt, hat Norbert Fischer erzählt. Und die Eltern hatten keine Chance, Abschied zu nehmen. Die wurden weggeworfen, diese Kinder. Und jetzt müssen sie ab einem gewissen Gewicht bestattet werden.
Das heißt, da haben wir wirklich einen Fortschritt, würde er sagen, in der Trauerkultur?
Ganz klar.
Nochmal zurück zur Maxime, der Tod muss zurück in die Familien. Du bist Journalistin mit Reisehintergrund, weil immer wieder als Korrespondentin unterwegs. Du hast Trauerkultur ja auch in anderen Ländern der Welt gesehen. Was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben?
Als ich als Korrespondentin in Singapur gelebt habe, da gab es immer im siebten Monat des chinesischen Mondkalenders das Fest des Hungry Ghost. Also da kamen die hungrigen Geister. Dann ist nämlich die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits durchlässig und die Geister besuchen die Lebenden. Und das wird gefeiert mit speziellen Gerichten, die für die Geister hingestellt werden, auch mit Open-Air-Konzerten und Opernaufführungen. Da haben dann eben alle Spaß dran, die Lebenden auch.
Das hat natürlich so ein bisschen so ein Aberglauben-Nimbus bei uns, würde ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen abstrakt. Aber hältst du denn neue Symbole, neue Rituale hier bei uns für denkbar?
Ja, man kann sich ja auch Rituale leihen oder sie übernehmen. Joya Königsmark, die Bestatterin, hat erzählt, dass sie in ihrem Bestattungsinstitut den Dia de los Muertos feiern, eben den Tag der Toten, wie es in Mexiko Sitte ist. Mhm. Da haben sie dann einen großen Altar. Und sie haben alle eingeladen, mit denen sie sozusagen, also deren Verstorbene sie bestattet haben. Und wer wollte, konnte ein Bild von seinem Verstorbenen mitbringen. Und sie dachte erst, das macht doch keiner. Aber
dieser ganze Altar war voll mit Bildern von Menschen, die wir begleitet haben und an die wir an dem Tag ganz besonders gedacht haben. Mit Farben, mit Essen, mit guter Musik, mit gutem Essen und Getränken und vor allem mit ganz tollem Austausch und Menschen, die sich begegnet sind und die sich dann auch darüber austauschen konnten, wie sie trauern, ne?
Also sie haben dann die Lieblingslieder der Verstorbenen gehört, sie haben getanzt, gelacht, geweint und Tequila getrunken, ne, Mexiko. Und eine Gruppe von Witwen hat einen Stammtisch gegründet.
Bei den Katholiken wäre das theoretisch der Feiertag aller Seelen. Nur dass das ja meistens nicht so besonders fröhlich inszeniert wird.
Okay, da darf ich als Reiseesel Mallorca nochmal erzählen. Ich stand mal aller Seelen auf einem Friedhof in der Südsee, unter Palmen, mit Blick auf den Pazifik. Und da hatten die Angehörigen alle Gräber geschmückt, mit bunten Tüchern und mit Luftballons. Und sie haben gemeinsam gesungen und einen fröhlichen, innigen Nachmittag mit ihren Toten verbracht. Mhm.
Also ich habe jetzt eben ja schon gefragt, was könnten neue Trauerrituale werden? Digitale Trauerkultur, ganz grundsätzlich. Können wir mal einen Blick in die Zukunft der Trauerkultur werfen?
Ja, gerne. Da bahnt sich einiges an mit Digitalisierung und KI. Und dazu habe ich Matthias Meitzler befragt. Der ist Soziologe an der Universität Tübingen. Und er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit allen Facetten des Lebensendes, vom Sterben bis zum Umgang mit dem toten Körper und schaut eben auch auf die Veränderungen. Und dafür ist er viel im Feld unterwegs, also im Hospiz, auf Bestattungsmessen, auf Friedhöfen und im Internet jetzt eben auch.
Natürlich hat das Trauern im Virtuellen gewisse Vorzüge gegenüber, ich sage jetzt mal, dem analogen Grab. Also es gibt ja auch schon seit längerer Zeit sogenannte virtuelle Friedhöfe. Die sind optisch ja schon dem analogen Friedhof nachempfunden. Da hat man dann so einen virtuellen Grabstein. Das ist sicher auch Geschmackssache. Also auch da kann man jetzt sagen, um Gottes Willen, was ist denn das? Aber es gibt Menschen, die das nutzen und die halt dann auch sagen, ja klar, ich habe halt jetzt hier den Vorteil, zum einen ist es ortsentbunden. Ich muss nicht an diesen physischen Ort erstmal hinfahren, sondern ich habe im Prinzip mein Laptop oder mein Smartphone bei mir. Ich habe WLAN in den meisten Fällen. Ich kann jetzt einfach loslegen und ich kann es halt auch immer wieder umgestalten. Am Anfang ist es mir vielleicht wichtig, dass ich da mit ganz vielen Inhalten arbeite, mit ganz vielen Bildern und Texten und so weiter. Vielleicht will ich das aber irgendwann nicht mehr. Also ich kann im Prinzip diesen virtuellen Ort, kann ich meiner aktuellen Befindlichkeit anpassen.
Ja, das war Matthias Meitzler, Fachmann für Digitales und es war eben auch ein digitales Interview, das hört man ja. Mhm. Er sagt, dass virtuelle Grabstätten eben auch gut in unsere Zeit passen mit dem Trend zur Mobilität. Mhm. Viele Menschen wohnen eben nicht mehr da, wo ihre Angehörigen begraben sind. Und dann lässt einen so ein Trauerort im Netz eben viel flexibler reagieren.
Aber wir haben ja gerade über die Bedeutung von physischen Trauerorten gesprochen. Funktioniert das dann denn genauso gut wie in der analogen Welt, wo ich ein Grab aufsuchen kann?
Es ist ja kein Ersatz. Es ist zusätzlich, ne? Und für viele womöglich einfach viel unaufwendiger zu erreichen und damit sozusagen besser für deine Trauer. Du kannst ja öfter hingehen. Mhm. Und manchmal bietet man auch anderen Menschen eine größere Chance, Anteil zu nehmen, falls zum Beispiel jemand das Facebook-Profil eines Verstorbenen aufrechterhält. Mhm,
passiert relativ oft.
Mhm, das kann irgendwie spooky sein, aber es ist eben auch ein virtueller Gedenkort, wo halt auch kommuniziert werden kann. Und
vielleicht geht es mir auch wirklich nur darum, einen Menschen vielleicht auch einfach besser kennenzulernen. Also denken Sie beispielsweise an das Szenario, der verstorbene Großvater. Die Enkel haben ihn nie wirklich kennengelernt, weil sie noch zu klein waren damals, als er starb. Und jetzt haben sie Jahre später die Möglichkeit, mit so einem Avatar zu interagieren und auf diese Weise etwas aus dem Leben ihres Großvaters zu erfahren. Da würde man vielleicht sagen, okay, ja, das ist jetzt eigentlich nicht so wild, das ist nicht so gruselig, das ist doch eher was Schönes, ne? Man hat ja so eine Art interaktives Familiengedächtnis.
Das stimmt natürlich. Mich, ehrlich gesagt, befremdet das trotzdem immer noch so ein bisschen, muss ich sagen, wenn ich so Social-Media-Profile von Toten sehe. Aber vielleicht ist es auch nur eine Gewöhnungssache.
Mhm. Ja, Gewöhnung. Womit ist man aufgewachsen? Was kennt man? Da kann ich auch gern nochmal nachlegen. Denn als Matthias Meitzler davon erzählte, dass dann die Enkel etwas von ihrem Großvater erfahren können, da musste ich sehr stark an die Manene denken. Das ist ein Brauch, den die Toraja pflegen, ein Volk im Hochland von Südsulawesi in Indonesien. Und die holen alle 3 Jahre ihre Toten aus den Gräbern. Und das ist ein Familienfest. Okay. Das dauert 10 Tage lang. Und zum Schluss kommen sie dann wieder in die Gräber. Schön neu angezogen und gesäubert. Und ich dachte erst, oh, es wird gruselig.
Denke ich jetzt auch, ehrlich gesagt.
Nö, das ist irgendwie so ganz normal. Es wird gefeiert. Und
die sind aber ansehnlich, die.
Ja, ja, also die Leichen sind mit Formalin vollgepumpt worden. Und die sind, wenn die Särge dicht halten, noch lange Jahre ansehnlich. Da waren Leichen dabei, die wurden 30 Jahre lang immer wieder rausgeholt. Also die Haut wird grau und spannt sich, aber du kannst die Person dahinter noch erkennen. Und die eine Frau hat sich an ihren Mann gekuschelt und sich gefreut, ihn wiederzusehen und meinte, es fühlt sich so an, als wäre er noch in der Welt. Mhm. Und sein erwachsener Sohn hat mit ihm rumgealbert, hat ihm frische Klamotten angezogen und seine kleinen Kinder, die haben da ihren Großvater zum ersten Mal gesehen und schienen auch echt keine Angst zu haben. Also Teenies haben auch Selfies mit ihm gemacht.
Okay, da wachsen natürlich dann gleich die Kinder mit einer ganz anderen Kultur auf. Da muss man aber auch die Mimik natürlich beim, also der Bestatter muss da schon was machen, glaube ich, ne, damit die mimisch irgendwie lebendiger aussehen, die Toten. Ist das so?
Also ich glaube, die haben einfach sehr viel Erfahrung inzwischen. Ja. So diese Formalin, also Formalin in diese Person reinzupumpen, das wird auch gemeinsam gemacht als Familie.
Okay. Aber die sahen, die hatten richtige Gesichtsausdrücke.
Die hatten die richtige Gesichtsausdrücke, jetzt nicht böse oder leidend oder schlafend, sondern so wie die Person war. Und ich meine, wer sich traut, ich habe auch Fotos mitgebracht von diesen Personen. Und die können wir vielleicht dann auf unserer Seite verlinken, ndr.de/synapsen.
Machen wir gern.
Es waren aber auf jeden Fall die absurdesten Interviews, die ich je geführt habe, muss ich sagen. Und es ist irgendwie auch so klar, diese strikte Trennung von Leben und Tod, wie bei uns, die gibt's da nicht. Mhm. Und selbst bei kleineren Gräbern, wo nur noch Schädel und Gebeine drin lagen, die wurden dann auch geöffnet und da haben die Angehörigen ein paar Zigaretten hingelegt, damit die Toten auch mal ein bisschen Spaß haben. Und das ist das eine, was ich davon mitgenommen habe, dass die, eben unsere Art, die Toten in kalter Erde allein zu lassen, ganz schön herzlos finden.
Mhm. Das ist eben alles eine Frage der Perspektive, ne? Und wenn man die Perspektive mal konsequent einnimmt, dann muss man schon sagen, ja klar, das klingt auch herzlos.
Ja, was wir gruselig finden, ist für die normal.
Wo wir aber eben bei Digitalisierung waren, jetzt hast du ja lustigerweise ein analoges Beispiel gebracht, was aber so Ähnlichkeit damit hat, da drängt sich noch eine Parallele für mich auf. Im vergangenen Jahr, erinnere ich mich, gab es Schlagzeilen um eine RTL-Serie, eine Fernsehserie unter uns. Da hat der Sender eine Schauspielerin mit KI reanimiert, die schon vor fast 20 Jahren gestorben ist. Und dann wurde ihre Rolle sozusagen posthum von ihrem Avatar weitergespielt. Ich fand das schon ein bisschen creepy.
Ja, aber genau diese Parallele zieht auch Matthias Meitzler. Der kannte diesen Brauch der Toraja, also die Manene auch. Mhm. Und mit Parallele meine ich, finde ich das creepy, Tote aus dem Grab zu holen? Finde ich das creepy, Tote per KI lebendig zu halten? Oder ist das alles nur gelernt? Mhm. Und während jetzt viele Menschen der Idee von lebendigen KI-Toten skeptisch gegenüberstehen, da weist er auf einen spannenden Punkt hin.
Also ich verstehe die Skepsis, die kann man aber eben sozialisatorisch gut erklären. Nur wenn Sie da jetzt wiederum zurückgehen in der Geschichte, als es die ersten Fotografien gab, so Mitte des 19. Jahrhunderts, und man angefangen hat, auch Bilder dann von Verstorbenen, also einmal hat man ja Verstorbene selber fotografiert, das gab es ja auch mal, gibt es auch heute teilweise noch, aber man hatte auch schlichtweg dann die Toten irgendwann halt noch als Lebendige fotografiert, quasi an der Wand hängen gehabt. Und das war am Anfang auch nicht so selbstverständlich wie heute. Auch da haben viele Menschen gesagt, um Gottes Willen, ist das gruselig.
Verstehe, das ist ein interessanter Vergleich, aber sehr einleuchtend. Trotzdem finde ich, es klingt ein bisschen irritierend bei der digitalen Trauer, wenn dann zum Beispiel so von der Digital Afterlife Industry die Rede ist.
Mm, ja, das stimmt. Das ist auch so ein bisschen exotisiert, das Thema. Gerne auch von Medien, ne? Muss man uns auch irgendwie ansprechen. Meine Frau ist jetzt ein Avatar. Auch der Begriff der Industrie des Digital Afterlife, das ist einfach zu hoch gegriffen. Es gibt einige Anbieter, es gibt auch viele Start-ups. Manche verkalkulieren sich aber. Und das führt natürlich auch wieder zu Problemen. Mhm. Die Firma, der ich die ganzen Datensätze meines Mannes zum Beispiel gegeben habe, Sprachaufnahmen, Fotos, Konversationen, Chatprotokolle, damit sie daraus eine Digitalversion baut. Was ist, wenn die pleite geht? Wo landet mein digitaler Verstorbener? Wird der jetzt ein virtueller Zombie? Es ist wieder so eine exotisierte Gruselvision, ist mir klar. Oder anders, wenn ich als Trauernde auf diese digitale Hilfestellung setze, denn das ist es ja vielleicht für mich jetzt, ja, in meinem Verlust habe ich noch diese Ersatzversion wie eine Krücke, dann mache ich das in einer hochemotionalen Ausnahmesituation. Mhm. Und dann falle ich vielleicht auf das Marketing von Anbietern herein und begebe mich in eine Abhängigkeit. Das sind eben oft Abo-Modelle, die ich dann immer bezahlen muss.
Mhm. Da werfen sich ganz viele Fragen auf. Ich frage mich aber schon auch, ob eine gesunde Trauer, das ist ja unser Thema, also ob das Abschiednehmen nicht erschwert wird, wenn ich mit Hilfe von KI Personen sozusagen auferstehen lasse oder permanent so über den Tod hinaus bei mir behalte. Wir hatten ja vorhin schon die Sache mit dem Belohnungssystem und der Suchtproblematik.
Ja, erschwere ich die Ablösung oder kann ich vielleicht auch offene Konflikte auf eine Art da ausleben und klären? Ne? Das hatten wir auch.
Aber virtuell klären.
Ja. Ja, darum ist eben genau die Forschung von Soziologen wie Matthias Meitzler zum Beispiel umso wichtiger, um eine Einschätzung zu liefern.
Und jetzt müssen wir schauen, dass wir einen Rahmen dafür entwickeln können. Das ist einmal auf politischer Ebene, das ist auf juristischer Ebene, das ist aber auch auf psychologischer Ebene, auf kultureller Ebene. Da brauchst du eine gewisse Sensibilität für diese Entwicklung, die eben viele verschiedene Facetten hat.
Und wie bekommt man das hin? Also wie forschen die daran?
Es gab zum Beispiel ein interdisziplinäres Projekt der Universität Tübingen, etwa mit Medienwissenschaft, Ethik, Recht, Theologie, IT und Meitzler als Soziologe. Und sie wollten mit diesem Projekt erstmal einen Impuls setzen, damit irgendwann eine flächendeckende Informationsbasis da ist. Damit kann es dann der Politik zum Beispiel möglich sein, über Gesetze zu entscheiden. Also insgesamt wollen sie Menschen ermöglichen, auf dem Gebiet selbstständige und informierte Entscheidungen zu treffen.
Die haben noch einen ganzen Batzen vor sich, würde ich mal denken. Also, Trauern verändert sich. Und da tut sich damit auch ein ganz neues Forschungsgebiet auf, wenn wir uns fragen, wie können wir gesund trauern. Aber auch Chancen, um der Trauer vielleicht ein bisschen ihren Schrecken zu nehmen oder, wie die Medizinerin sagte, den Tod wieder zurück in die Familien holen. Wer allerdings keine Angehörigen oder Freunde hat, mit denen er die Trauer gemeinsam verarbeiten kann, der braucht dann vielleicht eine professionelle Trauerbegleitung, oder?
Ja, und tatsächlich ist der Bedarf an Trauerbegleitung gewachsen. Es gibt zum Glück Ehrenamtliche auch, aber oft muss man selbst zahlen. Und da werden auch schon Forderungen laut, dass der Staat vielleicht nicht nur da sein muss, wenn das Leben beginnt, mit Elterngeld und anderem, sondern auch, wenn es endet, also dass Trauerarbeit also gefördert wird.
Wie du gesagt hast, wir begleiten die Menschen gemeinsam ins Leben und wir sollten sie vielleicht auch gemeinsam aus dem Leben entlassen.
Take the Village.
Schönes Schlusswort für diese umfangreiche Recherche. Ich fürchte, jetzt wird es schwierig mit einer eleganten Überleitung zu unserem Lifehack. Eigentlich geht es da nämlich darum, wie man Dinge wieder instand setzen kann. Aber die Parallele lasse ich mal wieder, während Lena im Hintergrund sich das Lachen versucht zu verkneifen.
Hysterisches Lachen ist angebracht.
So, kennt ihr auch den Trick, dass man mit Cola Rost entfernen kann?
Ja, stimmt das denn oder ist das so ein Mythos?
Ja, eigentlich beides. Also es ist nicht ganz falsch, funktioniert aber längst nicht so gut, wie oft behauptet wird. Ich habe es tatsächlich zu Hause mal ausprobiert und das Ergebnis war eher so, naja.
Und woran liegt das? Und auch, dass sich das so hartnäckig hält?
Also in der Cola ist Phosphorsäure und die wird auch Rostentfernungsmitteln zugesetzt. Denn Rost ist ja Eisenoxid aus der Reaktion von Eisen mit Sauerstoff und Wasser. Und das wird durch die Phosphorsäure in Eisenphosphat umgewandelt. Eigentlich. Aber die Konzentration in der Cola ist viel zu gering, um richtig effektiv zu wirken. Aber generell kann man sagen, wirkt Säure ganz gut gegen Rost, also zumindest gegen Flugrost, so oberflächlichen Rost, weil sie die chemische Verbindung aufbrechen kann, also das Eisenoxid wasserlöslich machen. Und deshalb kann man auch verrostete Teile in Essig legen zum Beispiel oder in Zitronensäure. Wie gesagt, ich habe es ausprobiert, da stehen schöne kleine Töpfchen auf meinem Balkon, kleines Experiment. 2 Tage habe ich meinen rostigen Nägeln Zeit gegeben und siehe da, Essig funktionierte nicht so gut. Cola, wie gesagt, auch nicht. Aber Zitronensaft hat die Nägel fast ganz blank gefressen.
Wow. Aber herrlich, Cola-Experimente. Oh, ich weiß, Mentos reinwerfen und Fontäne basteln.
Sollten wir wieder öfter mal machen bei uns in der Wissenschaftsredaktion. Probiert doch die Sache mit dem Zitronensaft auch gerne mal aus und schreibt uns, wie gut das bei euch klappt. Und schreibt uns natürlich auch gerne, wenn ihr selbst einen Lifehack habt, einen Alltagstrick mit wissenschaftlichem Hintergrund an synapsen@ndr.de. Lenas Quellen findet ihr wie gewohnt in den Shownotes und unter ndr.de/synapsen. Wir bedanken uns außerdem bei Sabine Korbmann für die Produktion heute und bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr uns selbst treu bleibt und in 2 Wochen wieder reinhört, dann sind wir natürlich wieder da. Hier kommt jetzt noch wie gewohnt ein Podcast-Tipp. Ich bin Corinna Hennig. Bis bald.
Wir kennen das alle. Etwas muss schnell fertig werden, der Zeitdruck steigt und es kommt auf jedes Detail an. Aber bei den wenigsten von uns hängt vom Ergebnis gleich das Wohl der Gesellschaft ab oder sogar das der ganzen Menschheit. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir für unsere Reihe Forschung unter Druck interviewt haben, befinden sich in genau dieser Situation.
Das tut sich nicht schnell genug, umfassend genug, tiefgehend genug.
Flut- und Hitzewellen nehmen zu. Hacker rüsten auf und das mit Hilfe von KI.
Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel aus Angriff und Verteidigung.
Von Forschung wird erwartet, dass sie schnell Lösungen liefert. Oft unter Zeitdruck, mit knappen Ressourcen und unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit. Wie gehen Forschende mit diesem Druck um? Und vor allem, welche Lösungen entwickeln sie? Forschung unter Druck. In IQ, Wissenschaft und Forschung, überall, wo es Podcasts gibt.